Peter Scholl-Latour. Die Welt aus den Fugen. Betrachtungen zu den Wirren der Gegenwart. Als im Dezember 2010 eine Serie von Aufständen und Protesten in der arabischen Welt begann, leitete dies einen grundlegenden Wandel im Nahen Osten und der Welt ein. Im Zuge des sogenannten arabischen Frühlings wurden Diktatoren, die jahrzehntelang als Alleinherrscher regierten, gestürzt. Wie sieht die Welt seitdem aus? Was hat sich verändert? Die Welt aus den Fugen gibt dir einen Überblick über die verschiedenen aktuellen Krisenherde und spricht über gesellschaftliche und machtbezogene Veränderungen der letzten Jahre, die unsere Zukunft fundamental verändern werden. Die Blinks zum Buch beleuchten religiöse und ethnische Konflikte in und zwischen Ländern wie Saudi-Arabien, Iran, dem Irak, Afghanistan und Pakistan. Außerdem erfährst du etwas über die Zusammenhänge des arabischen Frühlings und an welche Grenzen die Aufständischen der arabischen Welt stießen. Blink Nummer 1. Nach dem Sturz el-Gaddafis ist die Zukunft in Libyen unsicher. Im Frühjahr 2011 wurden in Libyen die ersten Zeichen eines Aufbegehrens gegen den langjährigen Herrscher Muammar el-Gaddafi sichtbar. In Tunesien hatte es bereits die ersten Aufstände gegeben und die Libyer fassten schließlich den Mut, den Diktator zu stürzen. Nach kurzen Gefechten gelang es den Aufständischen, die Stadt Benghazi im Osten Libyens unter ihre Kontrolle zu bringen. Um die Rebellen nach ihrer Machtübernahme Benghazis zu unterstützen, beschlossen die Mitglieder des Weltsicherheitsrates, ein Flugverbot über Libyen zu verhängen. Doch die Stärke der Armee el-Gaddafis erforderte zusätzlich eine militärische Intervention durch Großbritannien und Frankreich, um die Rebellen zu unterstützen. Das Ergebnis nach längeren Gefechten ist bekannt. Letztlich gelang es den Rebellen, el-Gaddafi mit militärischer Unterstützung von Frankreich, Großbritannien und den USA zu stürzen. Man könnte meinen, Libyen habe mit diesem Befreiungsschlag den Sprung als unabhängiges und stabiles Land geschafft. Aber die Umstände sind komplexer und die Konflikte innerhalb von Libyens Bevölkerung noch nicht aus dem Weg geräumt. Trotz des Triumphs über die Diktatur ist Libyens Zukunft weiterhin alles andere als gewiss. Es ist nicht sicher, ob Libyen einen friedlichen Übergang zu einem demokratischen System schafft oder aber in Chaos und Bürgerkrieg versinkt. Der Grund dafür sind die starken ethnischen und religiösen Differenzen im Land. In Libyen gibt es insgesamt 140 Stämme und Clans. Dazu zählen Salafisten, die dem Extremismus von Al-Qaida nahestehen, aber auch Derwischorden, die für ihre Bescheidenheit und Disziplin bekannt sind. Auch wenn der Sturz el-Gaddafis ein wichtiger Schritt in Richtung Demokratie war, so ist eine friedliche Zukunft durch diese rivalisierenden Stämme permanent gefährdet. Doch diese Art von Konflikt betrifft nicht Libyen allein. Blink Nummer 2. Auch nach einem Sturz Assads bliebe Syrien ein Krisenherd. Wer aufmerksam die Presse verfolgt hat, weiß, der syrische Bürgerkrieg ist ein weiteres Beispiel dafür, dass unterschiedliche religiöse Gruppierungen ein hohes Konfliktpotenzial besitzen. Doch was genau macht den Konflikt in Syrien aus? Und könnte ein Sturz von Assads Diktatur nicht den ganzen Spuk beenden? Syrien hat eine dominante Glaubensgemeinschaft und viele kleinere Minderheiten, die die Bevölkerung gefährlich aufspalten. 70% der Landesbevölkerung sind Sunniten, 10% Christen. Daneben gibt es noch die Gemeinde der Alawiten, die 12% der Bevölkerung stellen und zu denen auch die Familie Assads gehört. Die Alawiten sind eine eigene Glaubensgemeinschaft, die dem schiitischen Islam zugeordnet werden kann. In den 1970er Jahren ergriffen die Alawiten die Macht in Syrien. Zuvor hatte in Damaskus ein Triumvirat der Baath-Partei regiert, bestehend aus zwei Ärzten und einem General. Dieses kriegslüsterne Gespann fiel 1970 einem Militärputsch zum Opfer, angeführt von General Hafez el-Assad, der anschließend seine langjährige Diktatur begann. Die Machtübernahme dieser kleinen religiösen Gruppe hat starke Konflikte mit der mehrheitlich sunnitischen Bevölkerung ins Rollen gebracht, die schließlich zum Bürgerkrieg geführt haben. Die Frage als Außenstehender, was nun die richtige Reaktion auf den Konflikt wäre, ist allerdings schwer zu beantworten. Es ist eine heiße Angelegenheit, sich in Syrien auf eine Seite zu schlagen. Das Regime Assads versucht gewaltsam, die Aufstände in Syrien im Keim zu ersticken und seine Despotenherrschaft zu erhalten. Auf der anderen Seite stehen zum Teil extremistische Sunniten, deren Ziele nicht weniger brutal sind. Sie wollen nicht nur Assad ablösen, sondern gleichzeitig auch sämtliche Christen und Alawiten im Land auslöschen. Beides ist selbstverständlich nicht unterstützenswert. Selbst die eigene Bevölkerung ist über die Diktatur Assads gespaltener Meinung. Alawiten und Christen unterstützen Assad Und auch ein Teil der sunnitischen Mittelschicht will nicht Partei für einen Aufstand ohne wirkliches Programm ergreifen. Etwa 50% der Bevölkerung sind auf Seiten der Rebellen. Die Situation in Syrien hängt also an einem seidenen Faden. Ein Sturz des Diktators Assads ist keine einfache Lösung. Er könnte zu einer brutalen Verfolgung von Christen und Alawiten in Syrien führen. Blink Nummer 3. Obwohl Saudi-Arabien in hohem Maße repressiv ist, wird es vom Westen unterstützt. Der Nahe Osten wird im Westen nicht als einheitlicher Raum verstanden. Bei dieser Differenzierung werden manche Länder von westlichen Nationen als Feinde deklariert, andere sind enge Partner. Saudi-Arabien ist so ein Partner der westlichen Welt. Das liegt vor allem am hohen Erdölvorkommen des Landes. Westliche Staaten wie die USA sind gewissermaßen abhängig von Saudi-Arabien und legen großen Wert auf gute Beziehungen mit dem Land. Dieses enge Verhältnis zum Westen, vor allem das zu den USA, führt häufig dazu, dass Saudi-Arabien westliche Unterstützung in seinen Konflikten einfordert. Aktuell betrifft dies die Auseinandersetzung mit Iran. Die beiden Länder sind seit längerem aufgrund unterschiedlicher religiöser Ausrichtungen verfeindet. Während Saudi-Arabien sunnitisch geprägt ist, ist Iran mehrheitlich schiitisch. Der zweite Grund für die Rivalität sind deren konkurrierende Machtansprüche. Beide Nationen beanspruchen für sich, die mächtigste Nation am Persischen Golf zu sein. Ob der Westen Saudi-Arabien bei diesem Vorhaben jedoch helfen sollte, ist äußerst fragwürdig. Saudi-Arabien ist ein höchst repressiver Staat. Die Wahhabiten, die das Land regieren, sind international aufgrund ihrer Intoleranz und ihres Fanatismus bekannt. Glaubensauffassungen, die nicht mit den Grundsätzen der wahhabitischen Lehre übereinstimmen, werden als unislamisch deklariert und unterdrückt. Das führt sogar so weit, dass die Einfuhr der Bibel verboten ist. Obwohl Saudi-Arabiens Regime seine Bevölkerung unterdrückt und sicher nicht den Vorstellungen von Demokratie entspricht, sichert sein Erdölreichtum zahlreiche Freundschaften mit der westlichen Welt. Doch rechtfertigt das das Verhalten des Westens? In solchen Fällen sollte dieser seine Prioritäten in puncto internationale Beziehung noch einmal überdenken. Blink Nummer 4. Der Irak wird wahrscheinlich nie zu einem Leuchtturm der Demokratie. Während sich der Westen in die Politik Saudi-Arabiens bisher nicht eingemischt hat, versuchte er sich im Irak an der Einführung der Demokratie. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 marschierten die USA im Irak ein und stürzten die Regierung unter Saddam Hussein. Nun musste aber wieder eine Ordnung im Land hergestellt werden. Der damalige US-Präsident George W. Bush kündigte lauthals an, in Bagdad nun einen Leuchtturm der Demokratie errichten zu wollen. Es wurden freie Wahlen organisiert, die vor allem die mehrheitlich schiitische Bevölkerung begrüßte. Da die Schiiten die Mehrheit des Landes darstellten, war es wahrscheinlich, dass freie Wahlen einen Machtwechsel im Irak bedeuten würden. Nach jahrhundertelanger Drangsalierung durch die Sunniten würde nun wieder ein Schiit das Ruder im Irak übernehmen. Sie behielten recht. Der Schiit Nouri el-Maliki wurde gewählter Präsident. Dies brachte aber nicht nur Vorteile mit sich. Durch die Machtergreifung der Schiiten im Irak erhöhte sich auch der Einfluss anderer schiitisch geprägter Akteure, wie zum Beispiel des Irans oder der Hisbollah im Libanon. Die Islamische Republik Iran konnte dadurch ihre Vormachtstellung im Nahen Osten ausbauen, was nicht im Interesse der USA war. Zusätzlich benachteiligte el-Maliki die Sunniten des Landes, was die Bildung der Terrormiliz Islamischer Staat, kurz IS, im Irak und auch in Syrien begünstigte. Diese geht nun gnadenlos gegen alle Menschen vor, die nicht sunnitischen Glaubens sind. Das vielleicht gut gemeinte Projekt Leuchtturm der Demokratie kann daher aus heutiger Sicht als gescheitert beurteilt werden. Es ist auch fragwürdig, ob der Irak jemals zu einem solchen werden wird. Die westliche Welt sieht ihre eigene Demokratie als Ideal, das zwangsläufig früher oder später in die ganze Welt exportiert werden wird. Bisherige Erfahrungen, zum Beispiel die Entwicklung nach den Protesten in Ägypten, zeigen jedoch, dass nach Umbrüchen die Entstehung von Militärdiktaturen oder islamisch geprägten Regierungen in Nahost deutlich wahrscheinlicher ist. Blink Nummer 5. Von Pakistan geht mehr Gefahr aus als von Afghanistan. Lange Zeit konzentrierten sich internationale Regierungen darauf, in die Geschehnisse in Afghanistan einzugreifen und der gefährlichen Taliban-Gruppierung Herr zu werden. Auch Deutschland schickte Bundeswehrtruppen in den Krieg nach Afghanistan. Aber war dies überhaupt sinnvoll? Der Krieg in Afghanistan war ein Partisanenkrieg, also ein asymmetrischer Krieg zweier Parteien, bei dem die waffentechnisch und größenmäßig unterlegene Partei durch kontinuierliche Angriffe die Psyche und die Moral des Gegners schwächt, um ihn zum Aufgeben zu bewegen. Spätestens 2003 hätten Kommandeure erkennen müssen, dass der Krieg in Afghanistan nicht gewonnen werden konnte und die Truppen abziehen müssen. Der Einsatz in Afghanistan war aber nicht nur aus militärstrategischen Gründen falsch, sondern hat die Gefahrenlage im Nahen Osten nicht annähernd beseitigt. Man vergaß dabei Länder, um die man sich viel stärker sorgen muss. Pakistan zum Beispiel ist als deutlich gefährlicher einzustufen, denn das Land ist politisch instabil und verfügt über eine Atombombe. Hier kümmerte sich niemand um internationale Kontrolle. Pakistans damaliger Staatspräsident Zardari wurde der Korruption bezichtigt. Laut Scholatour war es nur eine Frage der Zeit, bis jemand ihn stürzt, woraufhin im Land ein Chaos ausbrechen könnte. Der einzige Ausweg wäre dann eine Machtergreifung durch die Armee gewesen, die den Zugriff zu einem beachtlichen Vorrat an Nuklearwaffen hat. Diese von Pakistan ausgehende Gefahr wurde bisher übersehen, weil sich alle auf Afghanistan stürzten. Deswegen sollte in Zukunft nicht verpasst werden, Pakistan im Auge zu behalten. Blink Nummer 6. Der Iran könnte ein wichtiger Kooperationspartner für den Westen werden. Wenn es um Atomwaffen in den falschen Händen geht, wird auch der Iran häufig ins Feld geführt. Schließlich war das Land einst Teil der angeblichen Achse des Bösen. Wie aber sieht es heute aus? Die Dinge haben sich gewandelt und der Iran wird zu Unrecht gemieden. Er ist jedenfalls um einiges ungefährlicher als sein Nachbarland Pakistan. Der Iran ist in vielen Punkten progressiver als viele andere Staaten in der Region und daher könnte er ein wichtiger Kooperationspartner für den Westen sein. Die mehrheitlich schiitisch geprägte Bevölkerung ist regierungskritisch und liberal in Bezug auf das Praktizieren des Islams. Außerdem sind die Iraner Gegner der Taliban und haben Einfluss auf die schiitische Regierung im Irak. Dies könnte ein entscheidender Faktor für die Stabilisierung der Region sein. Insbesondere die wachsende Bedrohung durch die Terrorbewegung Islamischer Staat erfordert die Zusammenarbeit von westlichen Staaten mit den betroffenen Regionen im Nahen Osten und der Iran ist ein sehr geeigneter Kandidat dafür. Warum gibt es da noch so wenige Bemühungen um eine Partnerschaft mit den Iranern? Der Grund dafür sind Ängste vor einer möglichen Atombombe. Anstatt dem Staat entgegenzukommen, wächst der Druck der westlichen Welt auf den Iran, um diesen Bau zu verhindern. Dabei wäre ein solcher Bau vermutlich deutlich weniger problematisch als in den Medien dargestellt. Der Iran sieht in der Atombombe eher eine Abschreckungswaffe gegen seine Feinde Israel und Saudi-Arabien, als sie aggressiv einzusetzen, wie Israel beispielsweise befürchtet. Dafür fürchtet der Iran den Westen viel zu sehr. Gerade hier sollte der Westen den Blick eher auf Pakistan haben, das bereits im Besitz von Atomwaffen ist, anstatt den Iran anzufeinden. Im Übrigen steht noch gar nicht fest, ob das Projekt durchgesetzt werden soll. Innerhalb der religiösen Elite des Landes gibt es starke Vorbehalte gegen den Bau einer Atombombe. Trotz aller Spekulationen um die Gefahr der iranischen Politik sollte der Westen versuchen, sein Verhältnis zum Iran zu verbessern. Blink Nummer 7. Der Aufstieg Chinas gelang ohne politischen Liberalismus und parlamentarische Demokratie. Es gibt noch ein weiteres Land, das der Westen weder als Kooperationspartner noch als wirtschaftlichen Akteur unterschätzen sollte. China. Da das politische System Chinas sich vom westlichen Ideal der parlamentarischen Demokratie immens unterscheidet, haben die westlichen Länder China immer mit argwöhnischen Augen betrachtet. Zu Unrecht, denn das Land gewinnt an wirtschaftlicher Stärke und internationalem Einfluss und könnte ein guter Partner für die Zukunft werden. Aber wie hat China das eigentlich geschafft, wenn ihm dabei keine Demokratie zur Seite steht? China wird durch ein Einparteiensystem regiert, in welchem die Kommunistische Partei langfristig die Regierungsgewalt innehat. Seit dem Tod Mao Zedongs im Jahr 1976 hat im Abstand von 4 Jahren regelmäßig ein Wechsel in der Führungsriege stattgefunden. Daher kann China auch nicht mit anderen Ländern verglichen werden, in denen ein Despot die Macht jahrzehntelang auf sich konzentriert. Das für den Westen so Erstaunliche: China konnte sich trotz dieser Regierungsform wirtschaftlich extrem mausern. Die Stadt Chongqing in der Region Sichuan zum Beispiel hat sich seit 1980 von einer heruntergekommenen Brache in eine moderne Stadt inmitten eines industriellen Städtekomplexes entwickelt. Ein unglaublich kurzer Zeitraum für eine so fundamentale Veränderung. Dieses Aufstreben ist dem wirtschaftlichen Liberalismus Chinas zuzuschreiben, welcher sich entwickelte, ohne von einem politischen Liberalismus begleitet zu sein. Wie das Beispiel China zeigt, funktionieren andere politische Systeme ebenso gut wie die westlichen, wenn es um die Wirtschaftskraft eines Staates geht. Darüber hinaus steigt der internationale Einfluss Chinas. Die ganze Welt wird mit chinesischen Waren und Produkten versorgt, Russlands asiatischer Teil sogar nahezu schon überschwemmt. Und die USA haben sich bei China in hohem Maße verschuldet. Die Regierung in Peking besitzt amerikanische Anleihen in Höhe von 1,2 Billionen Dollar. Damit haben sich die USA in eine Abhängigkeit zu China begeben. China hat in den letzten Jahren einen beeindruckenden Wandel zu verzeichnen. Die westlichen Länder sollten sich entweder warm anziehen oder sich bald mit dem Land verbünden. Blink Nummer 8. Die Welt befindet sich in einem gesellschaftlichen und machtbezogenen Umbruch. Schon immer veränderten sich von Zeit zu Zeit die Rollen der globalen Spieler. Alle paar Jahrhunderte verschieben sich die Machtverhältnisse fundamental. Vor allem die westliche Gesellschaft in ihrer Rolle als globaler Machthaber steht nun langsam auf der Kippe. Recht treffend bezeichnete der französische Autor Paul Valéry Europa schon vor einiger Zeit als ein Kap Asiens. Eines ist klar: Der globale Schwerpunkt verlagert sich mehr und mehr vom Atlantischen zum Pazifischen Ozean. War Großbritannien im 19. Jahrhundert noch zweifellos die Hegemonialmacht, wurde es im 20. Jahrhundert durch die USA abgelöst. Die Hegemonialmacht des 21. Jahrhunderts wird dann voraussichtlich im ostasiatischen Raum liegen. Die Volksrepublik China. Allerdings werden im 21. Jahrhundert mehrere Regierungs- und Handlungsmodelle nebeneinander existieren. China wird nicht zu einem internationalen Vorbild, so wie es die USA im 20. Jahrhundert waren. Aber nicht nur die globale Bühne verändert sich. Die westliche Gesellschaft verändert sich auch in sich selbst. Internet und soziale Netzwerke machen die Gesellschaft immer transparenter und nationale und kulturelle Grenzen immer durchlässiger. Wir alle rücken überall enger zusammen. Wenn wir die aktuellen Umbrüche in den konventionellen Machtverhältnissen weiterspinnen und auf die Spitze treiben, wäre sogar das Aufkommen eines Matriarchats nicht ausgeschlossen. Immerhin sind Frauen auf dem Weg, ihre psychischen Stärken wie die höhere Belastbarkeit immer mehr im beruflichen Wettbewerb auszuspielen und könnten theoretisch in naher Zukunft das Zepter übernehmen. Gesellschaftliche Verhältnisse ändern sich und wir stehen an der Schwelle einer Zeit, die die Welt grundlegend verändern wird. Das waren die Blinks zu Die Welt aus den Fugen von Peter Scholl-Latour. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass die Welt sich unmittelbar vor einer großen Veränderung befindet. Die Machtverhältnisse verschieben sich. China gewinnt mehr und mehr an Bedeutsamkeit. Daneben finden auch die konfliktgebeutelten Regionen im Nahen Osten keine Ruhe. Religiöse und ethnische Differenzen schüren Konflikte, die auch nicht im Zuge eines arabischen Frühlings ausgelöscht werden können. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Die Welt aus den Fugen und teile deine Gedanken mit uns.